Die Sachen, wo du lernst, sind die schwierigen Situationen. In den Sachen, wo es gut läuft und so, da ist die Lernkurve häufig doch deutlich geringer.
Und es ist passiert. 1-0. Karabakh Aktam führt.
Das kann letztendlich eine Ökonomisierung bewirken in der Energiebereitstellung, dass ich sag's mal relativ unwissenschaftlich mit weniger Sauerstoff die gleiche Leistung bringen kann.
Und den ersten ausgespielt, Manuel Neuer ist weit entfernt und Frimpong! Nein, Jeremy Frimpong 3-0. Ich glaube es nicht.
Es gibt keine Gründe to be praised. Es gibt nur Zeit zu zeigen, was wir können.
Wenn man in Leverkusen Mitte am Bahnhof ankommt und sich noch eben im Rialto Boulevard über der B8 was zu essen besorgt, sitzt da häufig eine ältere Frau und spielt Cello. Dahinter beginnt die Fußgängerzone von Wiesdorf, eine von einigen in Leverkusen. Um die Ecke das Rathaus, oberhalb eines Einkaufszentrums. Ohne Marktplatz und ohne Balkon. Die Stadt ist im Grunde eine Ansammlung von Dörfern. In den letzten 160 Jahren gewachsen und eingemeindet, verbunden durch das Werk und den Sport.
Dieses Werk ist einfach dafür zuständig, dass es Leverkusen überhaupt gibt. Weil in den Anfängen, da muss ich noch weiter zurückgehen, als ein gewisser Karl Leverkus aus Wermelskirchen mit seiner Firma an den Rhein gezogen ist, hat er nur diesen kleinen Teil am Rhein Leverkusen genannt. Also quasi das Werk mit seinen Wohnungen drumherum, die er für seine Angestellten gebaut hat.
Das ist Rudi Vollborn, der Elfmeterkiller vom Finale 88. Fan und Legende seines Vereins. Und lebendes Archiv.
Aus diesem kleinen Werk, was Leverkusen genannt wurde, ist dann, als dann 1930 am 1. April, wir sind noch im April-Scherz, wurde dann die Stadt Leverkusen gegründet aus mehreren Gemeinden, also heute Stadtteile. Und die haben Leverkusen als ihren Namen empfunden.
Der Verein Bayer Leverkusen ist also älter als die Stadt, in der er spielt. Am 1. Juli 1904 wird der Verein als Turn- und Spielverein der Farbenfabriken, vormals Friedrich Bayer & Co. in Leverkusen, als Betriebsmannschaft gegründet. 1963 reicht es trotz sportlichem Erfolg nicht zum Gründungsmitglied der Bundesliga. Doch 1979 gelingt der Aufstieg. 2 Jahre später kommt Rudi zum Bayer. Eine andere Welt damals.
Wenn ich mir überlege, dass die Mannschaft 79 aufgestiegen ist, da gab es, glaube ich, 7 Angestellte. 7 Festangestellte. Und das bei einem Bundesligaverein.
Im Folgejahr wird Erfolgstrainer Detmar Kramer verpflichtet, der mit den Bayern bereits in den 70ern Europapokalsieger war. Es werden Pläne für einen Stadionumbau geschmiedet. Die Ziele werden höher gehangen. Und unter Folgetrainer Erich Ribbeck qualifiziert sich die Mannschaft zum ersten Mal für Europa. Wir treffen einen, der damals dabei war. Nicht auf dem Platz, aber direkt daneben.
Ja, starte mal. Also wie gesagt, hier ist der Eingang. Hier haben wir draußen jetzt, das sieht man jetzt von hier drinnen nicht, auch noch eine schöne Markise.
Eine ehemalige Kneipe, umgebaut für den zweitältesten Fanclub der Stadt. Einer der alten Kutten-Fanclubs, wie man sagt.
Ja, die wir hatten, aber da fehlen vielleicht 2 Stück. Also einmal der aktuelle. Und den hängen wir erst auf, wie wenn einer wieder mal gestorben ist.
Sind das Kunden von Verstorbenen?
Ja, das sind die Leute, die sind, ja, teilweise. Die nicht, aber die anderen 3 schon, ja.
Also so als er halt. Als die Werkself aufsteigt, steht Jörg schon lange in der Kurve.
Zum Beispiel hier, das war das erste Mal, der erste FC Köln in Leverkusen gespielt haben, wo die uns, sag ich mal, mit 10.000 Fans komplett überrannt haben. Na, wo auch die ganze Stadt kurz und klein gehauen haben. Es gab ja früher nicht viele Fans. Na, dann ist man auch mal mit, keine Ahnung, 20 Mann nach Stuttgart gefahren oder mit 15.
Aber dieses Kleine und Belächelte schweißt auch zusammen.
Das war ja das Wichtigste, dass man halt jeden Samstag die Leute trifft oder teilweise unter der Woche, weil Leverkusen war natürlich eine besondere Situation. Eine ganz kleine Stadt mit einer ganz kleinen Fanszene und da kennt jeder jeden. Da ist ja nicht so, sag ich jetzt mal, wie in Hamburg oder München oder selbst auch in Köln, wo die Leute erstmal sich in der großen Stadt verlaufen oder von weit her kommen. Und dann hat man halt immer irgendwie mal jemanden getroffen oder aus der Schule oder auf der Arbeit oder was weiß ich, beim Einkaufen. Und das ist halt einfach dieser das Soziale halt, ne?
Aber der Verein und die Kurve wachsen. Und nur ein paar Jahre später qualifiziert sich der Bayer für den UEFA Cup.
Ich habe einfach nur so Kalmar FF gehört. Das hat mir aber nichts gesagt. Da war ich auch noch nicht lange aus der Schule gewesen. Hatte ich also auch nur mein Schulatlas zu Hause und habe dann erstmal geguckt, wo das überhaupt ist. Und ja, gesehen, Schweden, Südschweden. Dann mit ein paar Leuten gesprochen, haben gesagt, da fahren wir hin. Dann weiß ich noch, dann sind wir an irgendeinem Hotel vorbei. Und da stand überall so Metallkoffer mit Bayer-Aufkleber drauf. Naja, wir dann noch rein ins Hotel geguckt und dann saß dann unser damaliger Trainer, der Erich Ribbeck, in so einer Runde. Ich denke mal, die haben über das Spiel am nächsten Tag besprochen oder beim Bierchen dann abends noch und guckten da so und meinten, ja, wo kommt ihr denn her? Sag ich, wir wollen da Fußball gucken. Ja, ist doch erst morgen. Naja, und die fanden das halt total cool, dass wir schon da waren, oben im Auto und Jungs hat da schon Matthiessen und so, man war nee, noch nicht wirklich. Dann hat der noch so Schnittchen da bestellt und alles und saßen da bestimmt eine Stunde mit denen so zusammen und über alles Mögliche gequasselt, aber eigentlich mehr über uns. Also wir waren für die interessanter als die für uns.
Das Spiel in Kalmar gewinnt die Mannschaft mit 4:1. Und wir werden Jörg später nochmal wieder treffen. In Dublin, am vorläufigen Ende einer Reise, die er vor fast 40 Jahren begann. Vorher aber müssen wir nochmal ins Jahr 88 schauen, anderthalb Jahre nach Kalmar, als die Werkself völlig überraschend im Finale des UEFA Cups steht.
Hallo, guten Abend, liebe Zuschauer. Hier im Leverkusener Stadion kann man nur sagen, die Stimmung stimmt. Wir könnten einen mitreißenden Fußballabend erleben. Die Mannschaften sind auf dem Platz, warten wir auf das, was man im Fußballsport ein Wunder nennt. Viel Vergnügen.
Das Hinspiel gegen Espanyol Barcelona ging 0-3 verloren. Eine Herkulesaufgabe für die Halbgötter in Weiß. Vor ausverkauftem Haus.
Geht da. Und kein Tor, sagt der Kaiser. Protestiert drüben auf dem Rasen. Schiedsrichter Kaiser versagt diesem Tor die Anerkennung.
Hier kommt die Zeitlupen wieder. Halbzeit. Und noch immer 0-0. Der nicht gegebene Treffer ist bis heute umstritten. Die Aufgabe auf dem Platz wird indessen nicht leicht.
Unmögliches kann ja manchmal sofort erledigt werden. Wunder dauern halt etwas länger. Und so steht es zur Pause in Leverkusen 0-0. Und wir melden uns sofort nach dem Heute-Journal wieder. Missverständnis, Tita! 1-0! Sollte aber sein. Ja! Zoll. Und Tor! Ich darf heute!
3-0. Elfmeterschießen.
Falk Meier und Nkono. Oh, ist das bitter. Wolfgang Rolf. Nkono fliegt in die Verkehrsecke. 2-1. Herbert Maas. Tor! 2-2. Was für eine Dramatik. Vollmann! Losada gegen Vollborn. Der rudert mit den Armen. Losada verschießt. Leverkusen gewinnt den Europapokal. Gewinnt dieses Elfmeterschießen mit 3.
Es ist der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Bis heute.
Boniface auf Xhaka. Wieder Boniface. Schön durchgesteckt wird. Ein feines Tor.
Xhaka links, flankt in den Strafraum. Na warum denn nicht, Adli?
Hofmann Innenseite, wie geschmeidig ist das denn? 4-0 Leverkusen.
Dorschek treibt den Ball nach vorn, legt raus auf Teller und der zieht einfach ab. 2-0 in Norwegen.
5-1. Bayer gewinnt auch gegen Karabakh.
Boniface läuft an und Tor für die Werkself.
Schluss in Hecken auf der Brust. Stoppt diese.
Auch das letzte Gruppenspiel gewinnt die Elf von Xabi Alonso. Furios.
6 Spiele, 18 Punkte, 19 Tore auf dem Konto der Werkself. Was für beeindruckende Zahlen. Das ist mal eine überzeugende Gruppenphase.
Hello and welcome, ladies and gentlemen, to the UEFA Europa League Round of 16 draw live from the House of European Football here in Nyon.
Wir sind im Heute, 23. Februar 2024, Auslosung der Achtelfinals der Europa League.
Welcome, John. Good. Fantastic to have you here with us.
Thank you.
And without putting you on the spot, but kind of putting you on the spot, who are the favourites?
Yeah, I think, look, Leverkusen, you have to say, in a strong position at the minute, but you always have to remember.
Wir sitzen in einem Büro auf der Südseite der Bayer Arena. Während die Mannschaft für das Spiel am Abend anschwitzt, findet hier, wenn man so will, ein internes Public Viewing statt. Mit Fernando Caro, Thomas Aichin und einigen anderen Vertrauten.
Ja, hier ist noch ein Platz, hier ist noch einer und da ist noch einer.
Komm rein.
Was wollt ihr denn? Also, ich habe ein Ranking an meine Familie geschickt. Prag, Milan, Benfica, Rom, Marseille, Karabakh und Sporting. In der Reihenfolge.
Prag wäre
mal
schön.
Prag ist es.
Prag ist schön. Für die Sponsoren schön, schöne Stadt.
Die absolute Riesenchance. San Siro ist super. San Siro ist auch nicht schön. Das Einzige, was ich nicht will, ist Sporting Lissabon. Da müssen wir Dienstag spielen. Da muss Köln vorgezogen werden.
Kriegen wir nicht.
Dazu begrüßen wir den obligatorischen Zeremonienmeister, UEFA Vizegeneralsekretär Giorgio Marchetti.
Die Krawatte hat er krumm. Mach mich nervös.
Jetzt aber zur gegenwärtigen Saison.
Und dann geht's los. Direkt mit Fernandos Traum los.
Okay, das ist jetzt, was wir wollen. Also wir wollen jetzt dabei. Das ist das Schwierigste, weil alle Kugeln jetzt da reinkommen. Scheiße.
Aber irgendwas vor Karabakh. Die haben auch mal noch hospitieren bei uns, die Fremden.
Ja, ich weiß, haben wir gesagt.
Die kennen uns eh auswendig.
Die Chance, dass wir nach Lissabon gehen, steigt.
Und dann wird Sporting aus Lissabon gezogen.
Jawohl, Gott sei Dank. Jawohl, jawohl. Also Karabakh oder Milan? 50-50. 50-50, was soll ich lieber?
Milan. Der Hotel Karabakh war nicht schlecht.
Nein. Karabakh, das gibt's doch nicht. Karabakh wieder nach Baku. No. Ich habe gestern mit dem Assi Vaskanov noch telefoniert. Und wieder lacht. Das gibt's doch nicht.
Karabakh Akdam. Sportlich klingt der Gegner nach den zwei Siegen in der Gruppenphase machbar. Aber der Trip, 11 Flugstunden innerhalb von nicht mal 3 Tagen, sprengt die Ausmaße der sonstigen Reisen und den ohnehin schon vollen Terminkalender.
Also das heißt, wir spielen Donnerstag, dann spielen wir Sonntag unser Derby in Ruhe und Donnerstag spielen wir dann eben.
Ja, und wir haben eine lange Reise.
Aber es ist nicht nur die Mannschaft, die sich auf diesen Trip vorbereiten muss. Im gesamten Verein springt jetzt die Maschinerie an, um die optimalen Voraussetzungen für eine bestmögliche Reise zu schaffen.
Die haben den Menü schon bekommen heute, damit haben wir angefangen. Jetzt gehen die ersten E-Mails nach Baku in das Hotel. Und wir warten dann letztendlich die Antworten ab, dass wir da weiter kommunizieren, wie es dann weitergeht.
Die Stimme gehört Alex Wagner, seit 22 Jahren Chefkoch bei Bayer 04. Eine Zeitspanne von Steak mit Pommes und Vanilleeis bis veganes Birchermüsli mit eigens entwickelter Nussmischung. Was auch zeigt, welche Bedeutung das Essen mittlerweile hat.
Klar wird es auch ein Fisch, es wird auch ein Fleisch geben, überwiegend natürlich dann Geflügel. Aber das Hauptgericht ist halt Kohlenhydrat, alles was Kohlenhydrate betrifft, Kartoffeln, Reis. Ich nehme an, dass wir das gleiche Hotel kriegen. Daher kennen wir die Leute. Wir wissen, was da passiert, wie das funktioniert. Die kennen uns, die wissen, was wir wollen.
Die Mannschaft wird auf dem kommenden Trip schwer für uns zu erreichen sein. Zu wichtig die anstehenden Spiele in den kommenden englischen Wochen. Aber wir begleiten das Team hinter dem Team. Diejenigen, die zusammengenommen mehr für diesen Verein geschwitzt haben als jeder einzelne Spieler. Und das, ohne je auf dem Platz gestanden zu haben.
Können Sie nur unterstützen, vielleicht besser machen, vielleicht auf eine Art, aber 1-2 Prozentpunkte dazu beitragen. Aber wir können bestimmt keinen Sieg oder Niederlage. Bestimmt. Klar könnten wir auch eine Niederlage, aber das wollen wir nicht.
Aber für diese paar Prozentpunkte geben Alex und sein Kollege Marius Kiepert alles.
Also wir gucken immer, dass einer von uns vorfliegt schon mal, sich schon mal einen Überblick verschafft. Das ist dann meistens der Alex, der dann schon mal also auf jeden Fall international meistens vorfliegt, schon mal ein bisschen alles herrichtet, mit der Küche spricht, mit der Küche kocht, Dinge ändert. Ob das Tischordnung ist, ob das alles Mögliche, wie es aufgebaut ist, nochmal drüber schaut und der andere Koch, das bin dann in dem Fall ich, der reist dann mit der Mannschaft mit.
Da geht es um Fette, um Sahne, um solche Geschichten. Man schaut sich das genau an, wie haben wir gekocht, haben die Knoblauch verwendet, haben die Zwiebel verwendet. Da müssen wir es eben ändern, neu kochen. In der Regel steht es schon in den Anforderungen, die von uns bekommen, was sie eben nicht nehmen sollen, was sie nehmen sollen oder was sie nehmen dürfen. Und wir überprüfen das vor Ort nochmal.
Fette, klar. Aber warum keine Zwiebeln, kein Knoblauch?
Weil es sehr durstig macht. Manche können nachts nicht gut schlafen. Ich weiß, vielleicht hast du selber das Problem, wenn du abends Knoblauch isst, dass du nachts Durst hast, kannst du schlecht schlafen, weil du immer wieder Durst bekommst. Und der Schlaf ist natürlich für die Spieler auch wichtig. Deswegen versuchen wir, den Knoblauch komplett wegzulassen.
Die Kunst dabei ist, sich unter den Regeln immer wieder neu zu erfinden. Aber viel wichtiger, die Routinen der Spieler zu erhalten.
Ja, wir gucken halt auch immer, dass die Jungs, dass die auch so gewohnte Sachen wir haben. Wir haben zum Beispiel hier auch immer eine Eierstation. Die ist dann zum Beispiel auch in Baku, haben wir auch eine Eierstation, wo wir die Omelettes frisch für die Jungs machen. Dann haben wir eine Pasta-Station und also, dass sie schon auch immer die gleichen Geschichten sehen und nicht aus dem Rhythmus kommen, wie der Alex eben schon mal gesagt hat. Also dann sind wir dahinter und machen die Eier oder machen die Pasta. Das ist für uns auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass sie da damit aufhören.
Wir müssen die Aufnahme kurz unterbrechen, da Thomas Aichin reinkommt, um sich einen Kaffee zu machen.
Ich mach gar nichts, die zwei, immer alles die Mädels dahin.
Ja. Danke, Thomas.
Als Alex 2002 anfing, für die Mannschaft zu kochen, war der Speiseplan noch ein ganz anderer.
Ja, früher gab es zum Beispiel auch mal Nürnberger Würstchen und dann, keine Ahnung, das ist weg. Das ist wirklich weg, das gibt's alles nicht mehr. Also alles, was Fett, einen hohen Fettanteil hat, ist raus. Klar kam das über Trainer, über Teammanager, auch über Ernährungs...
Auch die, über die Wissenschaft einfach auch,
ja,
ne?
Ja, das ist ja das, was es so ein bisschen schwierig macht. Wir müssen halt ein gutes Essen rausbringen. Genauso gut, wie es dann im Restaurant letztendlich ist, aber können die Produkte von denen nicht benutzen.
Ich finde das ein guter Switch, dass jetzt früher Pizza bestellt wurde und wir jetzt eine Pastamaschine haben, um Pasta selber zu machen.
Warum braucht ihr eine Pastamaschine?
Was geil ist auch.
Bis zur Partie in Baku sind es noch knapp 2 Wochen. Zeit genug, besagten Ernährungsexperten einmal zu treffen. Dr. Hans Braun, Leiter der Abteilung Sporternährung des Instituts für Biochemie an der Deutschen Sporthochschule Köln.
Essen ist ja Kultur, ist ein sozialer Event, ist Vielfalt, Geschmack, Freude. Das ist ja nicht einfach nur Physiologie. Und das sollten wir auch im Leistungssport nicht vergessen. Natürlich bewerte ich zunächst die Physiologie und versuche, da das Optimum zu erzielen. Aber wenn ich mit dem Essen mehr Stress verursache als Gewinn, dann ist das negativ.
Entscheidend sind für unsere Jungs vor allem 2 Mahlzeiten. Pre-Match und Post-Match-Meal.
Pre-Match-Meal, ein wichtiger Punkt ist Verträglichkeit, dass ich mich wohlfühle und wir definieren auch keine Mengen, obwohl man das theoretisch könnte. Aber am Schluss ist es so, dass der eine isst vielleicht jetzt einen Teller Nudeln, eine Stunde später noch eine Banane und dann vielleicht vor dem Spiel auch einen Beißer in einen Riegel rein oder nimmt noch was von unserem Bananenbrot, das oft zubereitet wird. Das heißt, die ziehen das so ein bisschen in die Länge und andere essen aber dann lieber 2 Teller Nudeln. Also da gibt es ganz unterschiedliche Abläufe. Und die gilt es auch zu respektieren, aber die Auswahl ist relativ überschaubar, kohlenhydratbetont. Es gibt, wenn es Salat gibt, dann ist das für den Staff und den Spielern wird klar gesagt, ihr braucht jetzt keinen Salat, da ist keine Energie drin. Auch die Vitamine, die da drin sind, die braucht ihr jetzt auch nicht haben, sondern die sind dann eher belastend, weil es sehr faserreich ist und einfach auch wieder lange im Darm umherliegt. Und das kann halt unter Ausbelastung Probleme verursachen, muss nicht, aber das will man eben erstmal umgehen und vermeiden.
Und beim Post-Match-Meal, was ist daran wichtig?
Also da gibt es verschiedene Dinge. Natürlich hängt es davon ab, ob das nächste Spiel schon wieder innerhalb von 72 Stunden oder gar früher ansteht. Dann geht es eigentlich, ich will es nicht Herberger zitieren, aber nach dem Spiel ist halt dann vor dem Spiel. Und es geht dann um die Vorbereitung wieder auf das nächste Spiel, indem man wieder Kohlenhydrate anbietet und nochmal auch eine kleine Proteinquelle, meistens in Form, die meisten mögen dann eben Geflügel, also Hühnchen. Dann hat man da schon mal Möglichkeiten zu regenerieren, insbesondere wenn es eine Rückreise gibt, dann hat man die Zeit im Bus oder auch im Flieger schon wieder genutzt, weil wir gerade bei den kürzeren Flügen, das ist jetzt mit Karabach natürlich länger, aber bei den kürzeren Flügen bieten wir dann auch meistens gar nichts mehr an. Manchmal noch ein Sandwich, weil die Qualität ist doch nicht so, wie wir es gerne hätten. Und dann versuchen wir meistens auf ein gutes Post-Match-Meal zu gehen. Und dann essen die Spieler meistens zu Hause nochmal was, je nach Tageszeit, wann wir zurückkommen.
In den englischen Wochen geht es jetzt also vor allem darum, leicht zu essen und die Kohlenhydratspeicher aufzufüllen. Seit dieser Saison aber hat die Mannschaft auch ein Geheimrezept. Rote Beete. Wenn man darauf achtet, findet man sie überall im Speisesaal. Angeordnet auf Anraten von Dr. Hans Braun.
Also das ist nicht nur die rote Beete, aber es gibt eben Nitrat in Lebensmitteln. Im Englischen heißt es dann Dietary Nitrate und rote Beete hat relativ viel Nitrat und das kann letztendlich eine Ökonomisierung bewirken in der Energiebereitstellung, dass ich sag's mal, relativ unwissenschaftlich mit weniger Sauerstoff die gleiche Leistung bringen kann.
10 Tage später hat die Mannschaft die nächsten Siege eingefahren und steht in der Liga 10 Punkte vor den Bayern. Aber das ist jetzt egal. Denn der Fokus liegt woanders. Wir treffen das Team am Flughafen.
Hallo. Morning.
Ladies and gentlemen, we're beginning our descent to Baku, Azerbaijan.
Baku. Die Stadt liegt auf einer Landzunge im Kaspischen Meer. An der Uferpromenade wachsen Zypressen, Pinien und Wolkenkratzer. Nachts wirkt die Stadt, als wäre sie aus LED gebaut. Einst gehörte die Region zum Osmanischen Reich, später zur Sowjetunion. Heute ist sie vor allem Ölexporteur. Die verschiedenen Einflüsse sieht man überall. Minarette, fliegende Händler mit Sowjetmützen und Luxusgeschäfte. Und über allem immer die aserbaidschanische Flagge. Wir bekommen davon allerdings relativ wenig mit. Denn nach der Landung am vorigen Abend müssen wir am nächsten Morgen schon um 6 Uhr deutscher Zeit in der Hotelküche stehen. Die Küche befindet sich hinter der Lobby. Riesige Kochtöpfe, Bratflächen, Fleischwölfe, Mixer, weiße Fliesen und Edelstahl. Neben dem Bekochen der Mannschaft läuft hier der alltägliche Küchenbetrieb.
Reis only rice, yes?
Natural,
yeah. Yeah. Mashed potato make no milk, make almond milk.
Almond milk.
Only was, make almond.
Must be vegan.
Okay. Sur carbonara, the tomato.
Mix.
Alle minute?
No, mix.
Ready.
Und während hier bereits Pre- und Post-Match-Meal geplant werden, fahren wir 3 Stockwerke höher, um das Frühstück aufzubauen.
Und das ist so ein Rezept, das hat der Alex entwickelt. Das ist vegan und das ist tatsächlich mega lecker. Und das sind Produkte drin, die kriegst du eigentlich überall. Und das ist unsere Nussmischung, die wir zu Hause haben, aus der Nussmusmaschine auch. Und deswegen packen wir das hier mal ein. Das ist auch immer dann ein bisschen Heimat noch mit dabei, dann einfach, weißt du, dann ein bisschen.
Und dann geht die Fahrstuhltür auf. Und wir sind in einer anderen Welt.
Hier ist unser Speiseraum. Hier sind die verschiedenen Tische. Die Spieler sitzen an der langen Tafel gemeinsam. Am Kopfende ist jeweils ein Fernsehgerät, auf der Taktiken laufen gelassen werden für den entsprechenden Gegner. Drüben ist so ein Aktivierungsraum. Da haben die Spieler gegen 11 Uhr eine Aktivierung heute. Auf der anderen Seite gibt es dann noch einen Besprechungsraum. Kitchroom ist auch noch da, wo dann die Klamotten ausgelegt werden für die Spieler. Und das ist halt alles auf der gleichen Etage, dass sie eben wissen, wo sie sich bewegen müssen.
Um 12 Uhr Ortszeit kommt die Mannschaft zum Frühstück. Reichlich spät. Aber der Trainer hat gemeinsam mit der sportlichen Leitung beschlossen, dass das Team trotz 3 Stunden Zeitunterschied komplett in der deutschen Zeit bleibt. Und auch unser Tag bleibt eng getaktet. Wir sind im Besprechungsraum neben dem Speisesaal mit Simon Rolfes verabredet. Dem Mann, der als Hauptverantwortlicher dieses Team gebaut hat und in verschiedensten Rollen seit fast 20 Jahren diesen Verein und seine sportliche Leistung mitgestaltet.
Unglücklich direkt vor die Füße von Simon Rolfes. 3-1 für Leverkusen.
Leverkusen. Simon Rolfes wird neuer Leiter Jugend und Entwicklung beim Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen.
Sport. Nach nur kurzer Zeit im Nachwuchs wird Simon Rolfes neuer Sportdirektor bei Bayer 04 Leverkusen.
Leverkusen, der neue Geschäftsführer Sport der Werkself, heißt Simon Rolfes. Nachdem zuvor Rudi Völler den Verein lange geprägt hatte, soll jetzt frischer Wind den Verein voranbringen.
2005 war zum einen ja die, wo ich gekommen bin, gewisserweise eine Phase des Umbruches. Das war ja schon, dass der Verein sich anders aufgestellt hat, auch finanziell. Das war mal die 2002er-Mannschaft, die ja gespickt waren mit Weltklasse-Spielern. Die Zeiten waren ein bisschen vorbei, 2005. Und es war eher so ein bisschen wieder neu aufbauen. Also auch über junge Spieler eine neue Mannschaft aufzubauen, die sich dann Stück für Stück entwickelt hat. Und das sage ich jetzt mal von der Mannschaft her. Als Club, wenn man das sieht, zwischen 2005 und heute hat sich das massiv entwickelt. Das ist nicht mehr der Verein wie vor 20 Jahren.
Es sind, ich meine, 24 Spieltage durch. Wo steht Bayer Leverkusen in der Tabelle?
Nach 14 Spieltagen stehen wir auf dem ersten, ja, aber da stehen wir schon länger. Ja.
Mit wie vielen Punkten Abstand?
10, aber das ist für mich nicht so relevant, sondern dass wir das, was wir seit Saisonbeginn machen, dass, wie wir arbeiten, wie wir trainieren, wie wir spielen, ausgerichtet ist auf das nächste Spiel zu gewinnen. Und alles andere sind dann Erfolgen davon.
Die Mannschaft ist mittlerweile 34 Spiele in Folge ungeschlagen. Seit dem Mainz-Spiel ist das ein neuer Rekord. Aber Simon weigert sich, irgendetwas daraus abzuleiten.
Was ist Stand jetzt das Ziel für die Europa League?
Ins Viertelfinale einzuziehen, das ist das Ziel. Aber die Kapazität zu haben, das Maximale zu erreichen in der Bundesliga, im Pokal und in der Europa League, das ist klar, dass wir das im Kopf haben. Aber der Weg dahin ist immer wieder anders. Es muss sich da neu orientieren in der Bundesliga oder ist egal, in welchem Wettbewerb. Und jetzt ist das Ziel, ins Viertelfinale zu kommen. Und dann werden wir sehen, was es dann gibt, welche Auslosung es gibt. Aber ein anderes Ziel gibt es nicht. Nur die Kapazität zu haben, nicht aufgrund von limitierenden Faktoren zu sagen, oh, die Spieler sind platt, irgendwie, wir können das nicht mehr halten, wir können nicht unser Bestes geben, wir können nicht unsere beste Leistung in der einzelnen Runde geben. Das ist ein Faktor, den wir dieses Jahr versucht haben, besser zu gestalten, besser den Kader dafür zu präparieren.
Aber ist das so? Wird dir Stand jetzt Viertelfinale reichen?
Ja, Stand jetzt, wir spielen ja jetzt erstmal gegen Karabakh, deswegen ist das Viertelfinale jetzt mein Ziel.
In der Liga?
Ja, das nächste Spiel am Wochenende gewinnen.
Ich brauche Fallhöhe für den Podcast.
Ja, gut, was du brauchst. Ist vielleicht was anderes, was ich brauche. Vielleicht was anderes. Klar. Ja, wir haben noch. Ich hoffe, dass wir noch viele Spiele haben. Wir gehen zwar, habe ich gesagt, ins letzte Dritteljahr der Saison und sozusagen auf die Zielgerade, aber nicht den Blick für die Details, für die kleinen Dinge zu verlieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig und was ein Teil des Erfolges ist, aber auch ein Teil, sagen wir auch von Xabis Qualität, dass er weiß, bringt dann nichts irgendwie da wahnsinnig sich Sachen auszumalen, sondern man muss immer wieder achtsam sein und sensibilisiert für die kleinen Dinge des Alltags. Und natürlich macht im Erfolg ist immer die Gefahr, zu sagen, ja, es läuft doch, ist ja alles okay, ist ja nicht so wichtig, ist ja das nicht so wichtig, können wir auch das noch anders machen oder solche Sachen. Nee, du musst im Erfolg diese gleiche Zielsetzung, gleiche Penetranz auch mal ein bisschen haben für die kleinen Dinge, wie es häufig im Misserfolg akzeptiert wird oder erwartet wird oder jeder sagt, ja, ist ja klar, läuft ja gar nicht so gut. Nein, die Sachen sind auch im Erfolg entscheidend.
Oder wie ein alter Freund von Xabi, Mikel Arteta, mal gesagt hat, winning hides everything. Und Simon spricht aus Erfahrung, weil er zu häufig auch die andere Seite kennengelernt hat.
Jede Situation hat auf einer anderen Weise, lernst du daraus, auch wenn es manchmal mit Abstand, 2009 war eine schwierige Saison oder eine schwierige Situation auch wenn wir ins Pokalfinale gekommen sind. Aus der Saison habe ich mit ein bisschen mehr Abstand direkt eher weniger, aber mit ein bisschen Abstand viel gelernt, was vielleicht alles schiefgegangen ist. Also die Sachen, wo du lernst, sind die schwierigen Situationen in den Sachen, wo es gut läuft und so. Da ist die Lernkurve häufig doch deutlich geringer.
Und an so einem Lernpunkt war auch das aktuelle Team vor ziemlich genau anderthalb Jahren. 12. Spieltag. Leverkusen steht mit 9 Punkten auf einem möglichen Abstiegsrang.
Den Pass in die Mitte, jawohl, das dürfte die Entscheidung sein. Haidara schickt Werner in die Tiefe, Tag kommt nicht hinterher, 2:0 für RB Leipzig.
Xabi ist zu diesem Zeitpunkt bereits Trainer, aber der Erfolg will sich nicht einstellen.
Es war ja in einer, kritischen Situation, vor eineinhalb Jahren oder dreiviertel Jahren, wo wir einfach auch schlecht gestanden sind in der Tabelle und ja, muss ja auch kritisch analysieren, okay, wie kommt es in solche Situationen? Oder sind wir da reingekommen, weil dass die Mannschaft deutlich besser war? Oder das Potenzial der Mannschaft, das war auch damals schon klar und haben wir ja auch im Laufe der Saison gezeigt. Aber es gab natürlich schon Gründe, wieso das so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und ich sag mal, ich glaube, was wir geschafft haben, daraus einen Zusammenhalt zu kreieren. Und ich glaube, dass das neben der Enttäuschung, aber auch die Fans respektiert haben und dann auch eine Verbundenheit zur Mannschaft, zum Verein nochmal deutlich stärker bekommen haben und auch ein bisschen dieses, wir haben uns da zusammen rausgekämpft und dann ist ja die Europa-League-Reise auch losgegangen und mit dann ja, auch in Rom, wo glaube ich 7.000 oder 8.000 Fans von uns dabei waren, fantastische Stimmung hatten. Aber diese Energie hat uns auch in die neue Saison getragen.
Und dieser Zusammenhalt wirkt bis heute.
Wir sind gut drauf, wir sind, glaube ich, auch fokussiert für die Sachen, sensibilisiert für das Spiel. Wir haben das Hinspiel hier oder das Spiel hier in Karabakh war kein einfaches Spiel, was wir da bestritten haben. Und ich glaube, dass die Mannschaft da ja, scharf ist, um das Spiel erfolgreich zu bestreiten heute.
Als wir den Besprechungsraum verlassen, ist die Mannschaft nebenan bereits am Anschwitzen. Und in der Küche treten die ersten Probleme auf.
Not for lunch. Do you have other kind of fish or not? We need a white sea fish today.
That's white,
salmon is too fat.
Fresh?
Too fat. Too much fat inside. Ah, salmon. Before the match, not good. Ja, wir haben keinen Fisch hier bestellt, ne?
Doch, Seabass.
Da. We can make it here.
So you can switch it.
Es ist ein ernstes Thema. Lachs.
Wir haben weißen Seefisch bestellt am Spieltag. Der ist fettfrei, also der hat viel weniger Fett als ein Lachs. Ein Lachs ist ein Wanderfisch. Quasi ein Salmonoid nennt man die, das ist ein Wanderfisch, Fettfisch. So, der Lachs ist zu fettig am Spieltag, liegt dadurch zu schwer im Magen und deswegen haben wir es auch extra schon so geordert und dann ist das jetzt der Fehler des Hotels. Und wir müssen jetzt schleunigst gucken, dass das halt ausgebügelt wird. Halt. Wie gesagt, Seeteufel, Dorade, Wolfsbarsch, Rotbarsch, da kannst du ja 1000 Fische aufzählen, aber halt genau nicht der Lachs.
Was passiert jetzt mit dem Lachs? Können wir den noch anders verwenden?
Genau,
oder?
Den nehmen wir dann fürs Postmatch.
Und jetzt gibt's eben Seeteufel.
Aber der war sauer.
Ja. Aber ich habe ihn gerade schön gedrückt, jetzt wieder alles gut.
Außerhalb der Küche bekommt davon niemand etwas mit. Und ein paar Stunden später und 4 Kilometer weiter nördlich findet sich die Mannschaft dann langsam im Tofik Bachramow Stadion ein. Das Stadion hat bis heute einiges an Geschichte erlebt. 85 Jahre und diverse Regime. Heute ist es alt, ehrwürdig und vor allem zugig und nass. Was den Karabakh-Fans aber völlig egal ist.
In diesem Sinne, herzlich willkommen zum Europa League Achtelfinale. Karabakh Aktam gegen Bayer Leverkusen. Ein kühler Abend, 9 Grad, noch dazu Regen. Juninho, oh, das wird brenzlig, nach innen gezogen und Kovac ist da. Um ein Haar, das 1:0. Und wieder kommt der Ball rein, flach gespielt, Jankovic und Pfosten. Tah, jetzt gilt's mal Ruhe ins Spiel zu bringen, auf Palacios. Wieder Jonathan Tah, sein Fehler. Ball vertändelt, dann Juninho auf Benzia und es ist passiert. 1:0, Karabakh Aktam führt.
Die Werkself steht völlig neben sich, als sei sie doch noch in einer anderen Zeitzone. Mit dem 1:0 ist die Mannschaft gut bedient.
2 Minuten noch zu spielen und gleich sind sie rum. Dann Halbzeit, die Chance für Xabi Alonso, seiner Mannschaft was mitzugeben. Aber wieder erst nochmal Aktam, Andrade, wieder Juninho und der ist weg und er ist weg und da ist das 2:0.
Und damit pfeift der Schiri zur Pause. Das Wetter hat sich dem Spielverlauf angepasst. Es regnet in Strömen. Zur zweiten Hälfte kommt Frimpong aufs Feld. Kurz darauf Xhaka und Wirtz. Und diese Wechsel zahlen sich aus.
Karabakh im Aufbau. Zubir zurückgelegt. Das ist kein guter Rückpass. Kann Leverkusen was draus machen? Wirtz dazwischen. Wirtz, feiner Lupfer. Und 1:2. Leverkusen lebt wieder. Im Zentrum Andrich. Gute Balleroberung.
Wo ich hierher gekommen bin. Ich wurde hier auch als Mentalitätsspieler geholt.
Wieder Andrich. Er ist der Antreiber. Er versucht, die Mannschaft nach vorne zu ziehen.
Der sich für viele Sachen auch nicht zu schade ist auf dem Platz.
Grimaldo, der Ball in der Mitte. Und Lunev. Lunev ist da.
Der auch echt ist.
81 Minuten durch. Nochmal 2 Wechsel bei Bayer Leverkusen. Schick und Stanisic kommen.
Und dementsprechend glaube ich schon, dass ich, auch wenn ich nicht immer auf dem Platz gestanden habe, trotzdem eine wichtige Rolle für die Mannschaft spiele.
Nachspielzeit. Grimaldo ins Zentrum geflankt, wieder geklärt. Aber der Ball bleibt noch warm. Stanisic zurückgelegt auf Andrich. Womöglich die letzte Aktion im Spiel. Andrich, nochmal der Versuch. Nochmal die Flanke in den Fünfer.
Auch wenn es mal weniger gut läuft, lassen wir uns weniger aus der Ruhe bringen.
Und da ist Schick mit dem Kopf. Das 2:2 für Leverkusen.
Abpfiff. Die Spieler von Karabakh Aktam sinken zu Boden. Und der Bayer? gewinnt mit einem Unentschieden. Es ist kurz vor 0 Uhr Ortszeit. In 11 Stunden geht der Flieger zurück nach Deutschland. Und übermorgen steht schon das nächste Spiel gegen Wolfsburg an. Wichtig, dass die Jungs genug essen.
Patrick, nach deinem Tor gestern Abend, wie gut hat das Abendessen, aber auch das Frühstück heute Morgen für dich geschmeckt?
Also, ich denke, Frühstück war besser, weil normalerweise nach dem Spiel, ich habe nicht so viel Hunger, ich esse nicht so viel, also die Frühstück hat mir mehr geschmeckt.
Also kein Lachs für Patrick. In der nächsten Folge sind wir dann zum Rückspiel zurück unterm Wasserturm und erleben das schönste Tor der Saison.
Also auch bei einem Stand von 0-2, bei einem Heimspiel mit noch genug Spielzeit im Rücken ist auch ein Europa League-Achtelfinale noch nicht zu Ende und noch nicht verloren.
Und da ist das Tor! Tor für Leverkusen! Was war das denn? Die letzte Minute! Ein letzter Ball ins Zentrum und dann dieser Fallrückzieher! Wieder spektakulär!
Das war Folge 2 von Meisterwerk. Wenn euch auch diese Episode gefallen hat, dann abonniert Meisterwerk jetzt auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es gute Podcasts gibt. Meisterwerk wurde produziert von Bayer 04 und Maniac Studios. Autor und Sprecher: Nils Stratmann. Kommentatoren: Florian Eib, Andreas Mann und Jonas Friedrich. NachrichtensprecherInnen waren Britta Notnagel, Marius Rudolf und Alex Fabian. Außerdem Nico Hartmann und Cedric Pick.
Also es war im Hotel, unten im Keller, wo jeder sagt, oder in Deutschland jeder sagen würde, habt ihr sie noch alle? Da hatten die halt eine riesige Kohle-Grillstation, wo du halt Kebab-Spieße machen konntest. Und dann haben wir auch geklärt, dass wir die für nach dem Spiel machen. Und natürlich ist natürlich auch ein gewisser Fettanteil dann in dem Fleisch drin, was auf die Kohle tropft und dann qualmt es. Und das war aber noch okay, wo du sagst, ja gut, okay, du hast jetzt halt eine Rauchentwicklung hier, die Abluft läuft sehr gut. Und dann fing es auf einmal an, dass der Koch irgendwann verschwand auch. Also der war am anderen Ende des Raums und wir haben zusammen die Spieße gedreht. Und irgendwann habe ich ihn schon nicht mehr, kaum noch gesehen. Ja, ich denke, irgendwas stimmt hier nicht. Dann fangen die Augen an zu tränen, weil immer mehr Rauch ist. Und auf einmal fängt er an, hektisch, also wirklich hektisch, die Spieße alle von den Grills zu nehmen. Also in einem Eiltempo, das kannst du dir nicht vorstellen. Und Telefon. Ich denke, oh, was ist los? Ne? Kam der erste Hausmeister runter, guckte. Ja, haben sich auf Türkisch unterhalten. Nichts verstanden. Dann kam der zweite Hausmeister. Dann kam der dritte Hausmeister. Dann kam der vierte Hausmeister. Dann kam der fünfte Hausmeister. Dann war es da wie auf einem Basar. Also die haben laut gesprochen, auch gelacht und auch angefangen, die Spieße zu essen einfach. Also ja, haben sich da ihr Brot genommen und haben auch schon angefangen, die Spieße. Und irgendwann klopfte mir einer auf die Schulter. All good, my friend. All good. Everything is good. Und dann auf einmal, puff, hast du gehört, wie irgendeine Maschine anging und weg war das Rauch. Und alles war wieder in Ordnung.